Herzlich guten Morgen. Vielen Dank für die vielen Bekanntgaben. Es war nötig, aber sehr gut gemacht. Wir haben alles verstanden. Ich habe auch noch eine Bekanntgabe, und zwar, weil das Thema ja lautet Missverständnisse. Also es geht um Missverständnisse in der Bibel. Und dieser Tage habe ich dieses Buch noch einmal gelesen. Gesetz und Gesetzlichkeit von Arnold Fruchtenbaum. Er ist ja selber Jude, streng orthodox aufgewachsen, hat dann zu Jesus gefunden als seinen Messias und ist ein gesegneter Bibellehrer. Und es gibt über dieses Thema Gesetz und Gesetzlichkeit sehr, sehr, sehr viele Missverständnisse. Wie ist das heute zu betrachten mit dem Gesetz? Was ist Gesetzlichkeit? Was hat das für mich als Christ heute zu bedeuten? Was hat das überhaupt auf sich mit dem Gesetz? Also ich würde behaupten, ohne zu übertreiben, dieses Buch könnte ein Schlüsselerlebnis für Ihr geistliches Leben werden. Und eine Antwort und eine Entwicklung in Ihrem Christenleben, eine geistliche Entwicklung im Wachstum auch dem Herrn entgegen, also wirklich. Ich würde Ihnen vorschlagen, wir haben 100 Stück bestellt, extra, also es reduziert, 100 Stück etwa sind da. Ich weiß den Preis gar nicht, ich glaube irgendwie was um 9 Franken oder 99 oder sowas. Kaufen Sie sich dieses Buch, es lässt sich auch sehr gut lesen und stellen Sie fest, was das bedeutet, Gesetz und Gesetzlichkeit, gerade auch für uns Christen heute. Vielen Dank. Ich bete auch nochmal. Lieber Vater, um Jesu Willen, der die Liebe ist, gib uns jetzt Gnade zum Reden, aber auch zum Hören, zum Verständnis. Befreie uns von allem, was Vorurteile sind, dass wir einfach es wagen, in dein Wort zu hören und durch deinen Geist zu lauschen und zu verstehen, was du meinst. Danke. Amen. Ja, also, wir haben schon mehrere Male über diese Thematik gesprochen aus Matthäus Kapitel 10. bis 12, Streiflichter der Prophetie zur Klärung von Missverständnissen. Und ich möchte dieses Thema heute Morgen einleiten mit einer Geschichte, die hatte ich schon mal irgendwo gehört, dann aber aus dem Gedächtnis verloren oder aus dem Sinn irgendwie verloren. Und als ich mich vorbereitete, habe ich mich da wieder dran erinnert und dann ein bisschen geforscht und gesucht und habe sie auch tatsächlich wiedergefunden. Es ist eine Geschichte, die Sie vielleicht auch schon kennen oder schon gehört haben, vielleicht mehrfach gehört haben, aber einige vielleicht nicht, wie dem auch sei. Ich denke, sie ist eine gute Einleitung. Da geht es nämlich um einen Tippfehler. Was so ein Tippfehler anrichten kann. Die Begebenheit handelt von einem Ehepaar, ich glaube, die lebten in den USA oder wo, und die hatten ziemlich viel zu tun und ziemlich viel Stress und es war Winter und dann haben sie sich vorgenommen, du, wir machen jetzt Folgendes, wir fliegen für eine Woche in die Südsee. Da können wir mal entspannen und das Wetter genießen und wir kommen zur Ruhe und so weiter, und das haben sie dann auch umgesetzt, aber aus praktischen Gründen, aus Arbeitsgründen mussten sie getrennt fliegen. Die Frau hatte noch zu tun und musste zurückbleiben. Und dann hat der Mann gesagt, okay, dann fliege ich schon mal vor, einen Tag vorher. Und dann bereite ich da alles schön für deine Ankunft an. Okay, gesagt, getan. Und der Mann fliegt vor und er kommt da in der Südsee an und er bezieht sein Hotelzimmer. Und da hat er sich gedacht, ja, jetzt werde ich meiner Frau gleich ein E-Mail schreiben, dass ich gut angekommen bin. Und er öffnet seinen Laptop und gibt alles ein. Und da passiert ihm ein kleiner Fehler. Er vergisst, einen Buchstaben in die Adresse einzugeben für seine Frau. Nur einen Buchstaben hat er vergessen einzugeben für seine Frau. Und so landete dieses E-Mail nicht etwa bei seiner Ehefrau, sondern man höre und staune bei einer Witwe. Und zwar bei einer Witwe, die kurz vorher ihren Mann verloren hat und ich glaube ihn einen Tag vorher zu Grabe trug. Und diese Witwe saß nun auch vor dem Computer und schaut in ihre E-Mails hinein, hat gesagt, da kommen noch viele Beileidsbekundungen und so weiter und so fort von Freunden, Bekannten, Verwandten etc. Und jetzt liest die dieses E-Mail, das dieser Ehemann eigentlich seiner Frau schicken wollte in die USA, und diese Witwe bekommt das nun. Und da schreibt doch dieser Mann in dem Denken, er erreicht seine Frau, an meine zurückgebliebene Ehefrau. Von deinem vorausgereisten Gatten. Betreff, bin angekommen. Liebste, bin soeben gut angekommen. Habe mich hier bereits eingelebt. Und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich. In Liebe, dein Mann. Und noch etwas, es ist extrem heiß hier unten. Der Sohn dieser Witwe kam in das Zimmer, wo die Mutter saß, und er sah sie da ohnmächtig liegen vor dem Computer. Ein Tippfehler. Und es entsteht ein großes Missverständnis. Und da habe ich mir gedacht, diese Geschichte ist auch ein Bild für unser geistliches Leben, für unser Leben im Umgang mit dem Wort Gottes. Wir müssen jedes Wort ernst nehmen. Wir dürfen nichts unterschlagen, wir dürfen nichts hinzutun. Das lehrt uns ja das Wort Gottes. Ich muss bei der Thematik heute Morgen, ich weiß, Sie werden sich nicht mehr daran erinnern, das ist ja, das verstehe ich, das ist schon viele Wochen her, da haben wir diese Thematik auch schon behandelt. Wir sind dann bis zu den Jüngern gekommen, was die Bibel über Jüngerschaft versteht. Ich konnte dann, weil die Zeit um war, diesen Punkt nicht mehr ganz zu Ende führen, und darum muss ich sozusagen das kurz nochmal wiederholen und eben weiterführen, dass wir mit diesem Thema über die Jüngerschaft zu Ende kommen, denn da gibt es auch so manche Missverständnisse. Der Herr Jesus hat in Matthäus Kapitel 10 gesagt, Vers 42, und wer irgendeinem dieser Kleinen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Also einmal ging es hier, das lehrt uns der Kontext, um eine Trübsalzeit, die wahrscheinlich noch kommt, wo das Judentum durch eine große Not muss, und wohl dem Menschen, der dann einen an den Messias glaubenden Juden hilft, ihn besucht oder ihm Kleidung bringt oder zu essen oder zu trinken gibt. Das lehrt ja dann auch Matthäus 25. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, meine Brüder, das habt ihr mir getan. Und die dürfen dann in das Reich des Vaters hier auf dieser Erde, in das messianische Reich. Jetzt werden hier aber Jünger erwähnt. Und warum greife ich dieses Thema auf? Ich greife es auf, weil das rechte Verständnis des Wortes Gottes auch über diesen Begriff wird zu unserer gesunden geistlichen Entwicklung beitragen. Und das ist ja ganz wichtig. Eigentlich könnte man das übergehen, aber es ist wichtig, und ich habe auch gerungen, soll ich darauf jetzt überhaupt nochmal eingehen oder soll ich darauf nicht eingehen, aber ich habe dann einfach gemeint oder den Drang nicht verloren, nein, ich werde es sagen. Es ist interessant, das Wort Jünger kommt in den Lehrbriefen der Apostel nicht mehr vor. Das muss uns zu denken geben. Wenn ich die Bibel lese, denken wir an die Tippfehler, ja? Wenn ich die Bibel lese, dann muss ich mich fragen, warum kommen so viele neue Begriffe in den Lehrbriefen vor, was wir alles als Gemeinde, als Kinder Gottes geworden sind, aber der Begriff Jünger nicht mehr. Damit will doch Gott mir etwas sagen, oder nicht? Jünger werden Schüler genannt. Das waren Nachfolger von Gelehrten, das sind wir ja auch. Wir sind auch Schüler, das ist selbstverständlich. Von daher können wir den Begriff Jünger wegen mir auch verwenden. Da will ich jetzt gar nicht streiten. Aber ich möchte doch sagen, dass wir im buchstäblichen Sinn, wie es damals Jünger gab, heute keine Jünger mehr sind. Ich setze das in Anführungsstriche und ich versuche das zu erklären. Jünger werden gemacht, werden gerufen und in die Nachfolge gerufen und dann entwickeln die sich da. Aber Kinder werden geboren, wiedergeboren. Und da möchte ich Sie fragen, was möchten Sie denn jetzt lieber sein? Ein Jünger unseres Herrn Jesus Christus oder ein Kind Gottes? Was würde ein Kind sagen? Oh, lieber Papa, ich möchte so gern dein Jünger sein. Lass mich doch dein Jünger sein. Und der Papa würde sagen, ach, mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, du bist doch viel mehr. Du bist doch mein Kind. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte? Die Bezeichnung für Christen in den Lehrbriefen ist Kinder Gottes. Kinder Gottes. Und vieles andere mehr, zum Beispiel vor allen Dingen Leib Christi. Das ist noch ganz, ganz eine wichtige Aussage, die wir im Neuen Testament lesen. Ihr seid Leib Christi. Glieder an seinem Leib, er ist das Haupt. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes, wir sind lebendige Steine, wir sind Haus Gottes, wir sind Gottes Hausgenossen, wir sind Erben. Wir sind berufene Heilige, wir sind Geliebte, wir sind eine Neuschöpfung und vieles, vieles andere mehr. Aber wir sind in dem Sinne keine Jünger. Jetzt gibt es natürlich gewisse Einwände. Zum Beispiel könnte man sagen, ja, aber in der Apostelgeschichte werden doch noch Jünger erwähnt. Das ist richtig. Ich sprach von den Lehrbriefen, ja? Und wir müssen wissen, die Apostelgeschichte ist kein dogmatisches Lehrbuch. Es ist von Gott gegeben, es ist inspiriert, es gibt uns einen Überblick über Missionsgeschichte, über die Entwicklung der Gemeinde, Kirchengeschichte könnte man es auch nennen, aber es ist kein dogmatisches Lehrbuch. In der damaligen Übergangszeit gab es noch Jünger. Aber mit der Zeit verschwindet dieser Begriff Jünger und das fängt schon an im Ansatz in Antiochia. Das ist nämlich ganz interessant. Apostelgeschichte 11, 26, da heißt es auf einmal, dass die Jünger in Antiochia plötzlich Christen genannt wurden. Nicht mehr Jünger, sondern Christen. Wir finden in den Evangelien, besonders in den synoptischen Evangelien, den ersten drei Evangelien und in der Apostelgeschichte noch nicht den Begriff Leib Christi. Das wurde erst viel später offenbart. Wir finden dort die Begriffe Jünger und Jüngerschaft. Aber umgekehrt, in den Lehrbriefen finden wir nicht mehr den Begriff Jünger, sondern eben Kinder, Leib, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ich finde das wichtig. Nicht, dass wir uns jetzt nicht mehr Jünger nennen dürfen. Ich sage ja, wenn wir das wollen, tun sie das. Aber ich glaube, zur geistlichen Entwicklung ist dieses Verständnis einfach wichtig. Weil es hat einmal jemand gesagt, das Gute kann der Feind des Besten sein. Ich möchte damit sagen, es ist ja gut, Jünger zu sein, aber wenn das Bessere es ist, ein Kind zu sein, dann will ich doch lieber das. Und wenn ich da immer nur beim Jüngersein stehen bleibe, dann könnte das Bessere unterschlagen sein. Und das möchte ich vermeiden. Das möchte ich vermeiden. Dann könnten wir auf den Missionsbefehl zu sprechen kommen. Und der ist ja wirklich jetzt auch ganz heikel, ja, und ein, ja, würde ich mal sagen, ein heißes Thema. Ich lese ihn. Matthäus sagt seinen Jüngern, Matthäus 28, Vers 16 lese ich mal und dann Vers 19 bis 20. Die 11 Jünger, bitte hören Sie, die 11, explizit, die 11 Jünger, gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und dann spricht er mit ihnen und dann sagt er ihnen unter anderem, ab Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Jetzt lesen wir den Vers mal ganz genau, ja? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Nicht geht unter die Nationen und ruft dort welche heraus, dass sie Jünger werden. Nein. Macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Missionsbefehl, wir haben natürlich auch einen Missionsbefehl, das ist ganz klar, als Gemeinde Jesu müssen wir das Evangelium, wir sind gestiefelt mit dem Evangelium des Friedens, ja. Wir beten, wir verkündigen das Wort Gottes überall, wir müssen Zeugnis und Licht. Aber dieser Missionsbefehl hier richtet sich zunächst und zuerst an die 11 Apostel in Bezug des messianischen Reiches. Wer dort hineingerettet wird und wer nicht. Wir können mal ganz nüchtern festhalten und sachlich festhalten, diese 11 Apostel waren ja jüdische Apostel, die haben keine Nation zu Jünger gemacht, oder? Die sind ja nicht mal richtig zu den Nationen hingegangen. Nicht mal das. Die haben auch nicht getauft, wie der Herr es hier gesagt hat, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die haben auf den Namen Jesu getauft. Es war die Lehre des Apostel Paulus, der zu den Nationen gesandt wurde. Und da könnten wir uns fragen, warum? Wenn doch diese 11 Apostel den Auftrag haben, warum ruft Gott dann den Paulus und schickt ihn? Ja, zum Beispiel Apostelgeschichte 22, 21, und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Wäre doch gar nicht nötig gewesen. Es gab doch 11 Jünger, die die Aufgabe hatten. Offensichtlich haben die nicht getan, was der Herr Jesus ihnen aufgetragen hat. Haben sie es nicht gewusst? Waren sie zu dumm, zu taub? Oder hatte Gott auf einmal einen anderen Plan? Was meinen Sie? Hatte Gott auf einmal einen anderen Plan? Und das mit den 11 Jüngern blieb zunächst einmal oder wurde zunächst einmal zurückgestellt. Gott setzt etwas Neues, Weiterführendes ein und später kommt er auf das zurück, was er den 11 Jüngern gesagt hat. Außerdem ist ja Jesus, er hat seinen Jüngern gesagt, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder zur Vollendung des Zeitalters. Jesus ist ja nicht nur bei uns, er ist ja, ich sage es immer wieder, weil mir das so wichtig ist, in uns. Und das in Ewigkeit. Das sind alles so Nuancen. Dieser Missionsbefehl wurde also in dieser Weise eigentlich von den 11 Aposteln nicht so richtig ausgeführt, würde ich mal sagen. Das sieht man ja sogar an ihren Briefen. An wen richtet sich der Petrusbrief? An welche Nation? An die zerstreuten Juden in der Diaspora. An wen richtet sich der Jakobusbrief? An die 12 Stämme Israels. Der Hebräerbrief. An die Hebräer. Der Judasbrief, auch an Juden. Die Johannesbriefe, auch zunächst an Juden. Die gelten natürlich alle auch der Gemeinde, das ist klar. Aber wir sehen, kein Petrus, kein Jakobus, kein Johannes schreibt einen Römerbrief. Keiner schreibt einen Epheserbrief. Keiner schreibt einen Thessalonischer Brief. Die haben nicht mal ihre Briefe an die Nationen geschickt, sondern an Juden. Was war passiert? Der Missionsbefehl wurde, wie soll ich das jetzt sagen, abgebrochen oder zurückgestellt. Die Gemeinde als Leib Christi, und dazu wurde eben jetzt besonders auch Paulus gebraucht, aus Juden und Heiden, wird eingeschoben. Die Gemeinde verkündigt das Evangelium nicht des Jüngermachens unter alle Nationen, sondern das Evangelium der Gnade jedem einzelnen Menschen zur Wiedergeburt. Das hat Jesus allerdings schon im Johannesevangelium angekündigt. Johannesevangelium ist auch schon so eine Brücke. Da lesen Sie ganz andere Worte wie in den anderen drei Evangelien, den Synoptikern. Wenn die Gemeinde vollendet ist, dieses Zeitalter, dann wird die Gemeinde nach unserer Erkenntnis in den Himmel geholt, weggeholt. Und dann kommt ja, dann greift ja Gott den Faden Israel wieder auf. Das ist uns bekannt, ja. Besonders lesen wir das in der Apokalypse, in der Offenbarungszeit, wo plötzlich die Juden sich wieder bekehren. Und da sind ja auch 144.000 Juden und die gehen ja hin und die verkündigen wieder das Evangelium des Anbruchs, des bevorstehenden Anbruchs des messianischen Reiches. Und dann, wenn der Herr wiedergekommen ist, ich habe ja mal die Stellen rausgesucht, dann müssen die Nationen nach Jerusalem hinaufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Sacharja Kapitel 14. Die Nationen müssen kommen, hier, Jünger machen. Jetzt werden die Nationen zu Jüngern gemacht. Juden werden ausgesandt zu den Nationen, zu den fernsten Inseln, die von Gott nicht gehört haben und seine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und Jesaja 66 sagt, und sie werden meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden. Zephania verkündet, und es werden ihn anbeten, alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Ort aus, jeder von seinem Ort aus, alle Inseln der Heiden. Ist das schon passiert? Ja, das wird dann aber kommen, aber hoppla. Da werden 10 Männer aus allerlei Nationen einen Juden am Rockzipfel fassen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und auch in der Apostelgeschichte, ich bin da schon mal drauf eingegangen, ich kann das jetzt nicht mehr im Einzelnen tun, Apostelgeschichte 15, 14 bis 17, da sagt Jakobus ganz deutlich und Petrus auch, da in diesem Apostelkonzil, zuerst hat Gott ein Volk aus den Nationen gesammelt, das ist die Gemeinde, eine Auswahl aus den Nationen. Danach richtet er die zerfallene Hütte Israels wieder auf, die zerfallene Hütte Davids, da wird Israel wiederhergestellt. Und dann drittens, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Zuerst die Gemeinde aus den Nationen, dann die Wiederherstellung Israels und dann alle Nationen. Man kann darüber streiten. Aber ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht alles auf Jünger machen und Jünger sein reduzieren und abschwächen. Manchmal denke ich, das könnte auch eine Kränkung für Gott sein. Jünger sein, Jünger sein, Jünger sein. Und ich wiederhole, Gott sagt, ach, du willst mein Jünger sein und siehst nicht, was du wirklich bist. Und liebe Geschwister, was geht denn jetzt, ja, müssen wir denn jetzt als Kinder Gottes, als Gemeinde nicht Schüler sein, müssen wir nicht wachsen, müssen wir nicht lernen und lehren? Ja, natürlich, und wie? Aber in einer ganz anderen Form. In der Gemeinde Jesu geht es jetzt nicht, dass wir Jünger schulen, so nennen wir das, ja, darf man ja so nennen, aber es geht jetzt nicht in dem Sinne darum, dass wir Jünger schulen machen, in der Weise Jüngerschaft trainieren und so, sondern, ich sagte ja schon, Jünger machen, ja gut, ich bin jetzt 64, würde gerne noch ein bisschen jünger werden. Nein, nein, darum geht es nicht. Ich sage Ihnen mal, was das Neue Testament lehrt, damit wir den Unterschied verstehen. 2. Petrus 3,18, also ein Wort von Petrus. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachset in der Erkenntnis seiner Person. Oder Paulus, Epheser 4,13. Und da müssen Sie jetzt mal ganz, ganz, ganz gut drauf achten. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Darum geht es im Neuen Testament. Und wir reduzieren alles auf Jünger machen. Hören Sie, es ist, als wenn Gott sagt, ich möchte dich nicht bloß als ein Jünger heranziehen, sondern als ein Kind, das in der Erkenntnis des Sohnes Gottes heranwächst, zu einem erwachsenen Menschen wird, zum vollen Wuchs der Fülle des Christus. Haben wir das verstanden? Das möchte Gott. Und darum brauchen wir Bibelstudium, persönliches Bibelstudium, Bibelstudium in der Gemeinde. Bibelstudium GBSM, ja? Darum bieten wir das an. Dass wir in dieser Erkenntnis wachsen. Ich hoffe, dass wir es einigermaßen verstanden haben. Ich möchte jetzt nicht in Wortklauberei gegen Jünger sein, kämpfen oder sowas, das nicht. Ich möchte nur, dass wir diese Sachlage der Bibel auch ernst nehmen. Ein anderes Missverständnis, Matthäus 11, Vers 12. Aber von dem Tag Johannes des Täufers an, bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Da hat man in der Vergangenheit gedacht, ja, was bedeutet dieser Vers? Und aufgrund dieses Verses hat man dann das auch so gelehrt. Manche Christen oder meinen daraufhin bezogen, das bedeutet, man muss mit Gewalt und Kampf in das Reich Gottes eindringen und man muss dann mit diesem Kampf, muss man das Reich Gottes in einer Bekehrung an sich reißen. Das hat zwar auch was Richtiges, eine Bekehrung ist radikal, Buße ist radikal, Umkehr ist radikal, ja, den Willen der Entscheidung, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, ist radikal, aber hier geht es dennoch um etwas anderes. Jesus spricht von der Zeit des Johannes bis zu seiner Zeit. Er sagt, aber von den Tagen des Johannes des Täufers an, bis jetzt, in der Zeit, in der er lebte, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Was war das? Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die wollten das Königreich an sich reißen. Mit Gewalt. Sie wollten ihre Vorstellungen durchsetzen und sie wollten regieren. Und dabei scheuten sie vor Gewalt nicht zurück. Sie wollten die Herrscher sein, die Elite, und sie wollten nicht, dass Jesus über sie herrsche. Das eben wollten sie nicht. Das war ein fataler Irrtum. Was daraus geworden ist, wissen wir historisch. Und dann in der Weiterentwicklung der Kirchengeschichte haben dann die Kirchen diesen Bibelvers genommen und damit viel Unrecht oder Unheil angerichtet. Kirchen, Kirchenführer, christliche Könige, die wollten dann mit Gewalt das Reich Gottes durchsetzen. Mit dem Schwert oder der Pistole. Mit Zwangstaufen. Und sie wollten auch mit Gewalt Jünger machen. Alle Nationen müssen jetzt zu Jünger werden. Und da wurde Gewalt angewendet. Sie stellten Gebote auf und Verbote auf und sie tyrannisierten ihre Untertanen und scheuten sogar vor Krieg nicht zurück. Also wenn man das mal liest, 30-jähriger Krieg oder die Glaubenskriege überhaupt. Ja? Die IS, die Extremisten des Islam, die wollen einen Gottesstaat auf Erden aufrichten. Mit Gewalt. Und das wollten Christen auch. Aber damit ist mehr Unheil angerichtet worden als sonst was. Und nun sechstens das Missverständnis über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es heißt in Matthäus 12, Vers 30 bis 32, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgend ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist redet, ist auch interessant, ne? Wer gegen den Sohn des Menschen redet, dem wird vergeben werden. Wer gegen den Heiligen Geist redet und wirkt, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Was war bis hierhin passiert? Die Jünger rauften am Sabbat Ehren aus. Das steht also alles jetzt im Kontext von Matthäus Kapitel 12, damit wir den Zusammenhang kennen. Die Jünger rauften beim Spazierengehen da durch die Felder oder an den Feldern entlang, rissen sie Ehren aus, weil sie hatten Hunger und wollten die essen. Und das war an einem Sabbat. Und die Pharisäer haben das natürlich spitzfindig beobachtet. Und sie haben dann gleich Beschwerde eingelegt. Aber Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 8, der Sohn des Menschen ist auch der Herr über den Sabbat. Etwas später heilt der Herr einen Menschen mit einer verdorrten Hand, ebenfalls an einem Sabbat. Und es kommt wieder zu einer Diskussion. Und daraufhin berieten sich jetzt die Pharisäer, Jesus umzubringen. Und hier sprechen sie zum ersten Mal öffentlich davon, Jesus zu töten. Sie beratschlagten regelrecht die Ermordung Jesu. Dann heilte Jesus einen Besessenen, der zudem noch blind und stumm war. Und infolge dieser Heilung, denn das war eine ganz besondere Heilung, die eigentlich nur der Messias machen kann, das wussten die Juden, infolge dieser Heilung und der Austreibung des Dämons fragt das Volk, die Menschen, ob Jesus nicht der Sohn Davids ist. Vers 22, ja, Kapitel 12, Vers 22, ob Jesus nicht der Sohn Davids ist und damit der Messias. Also die fragen die Pharisäer und Schriftgelehrten, hört mal, das, was der macht, das kann ja kein anderer tun. Das muss er doch sein, das muss doch der verheißene Erlöser sein, der Sohn Davids, der Messias. Und jetzt waren die Pharisäer natürlich im Zugzwang, ja, die waren jetzt gefordert. Entweder wir erkennen ihn jetzt an, ja gut, das, was er da getan hat, ist ganz besonders, also müssen wir es akzeptieren. Oder sie stellen sich dagegen. Das ist ja immer so im Leben, ne? Also entweder ein Mensch, er hört von dem Evangelium Jesu Christi und jetzt kann er sich entscheiden. Entweder er beugt sich und er sagt, ja, ich öffne mich diesem Evangelium, ich akzeptiere dieses Evangelium. Ich möchte an Jesus Christus glauben. Wenn er das aber nicht will und sein eigenes Leben fortführen will, wird er sich wehren. Ach, das ist alles Quatsch mit der Bibel und das mit diesem Jesus, alles Hirngespinste und guck mal, heute ist doch alles Evolution und so weiter. So geht es bis heute, oder? Und wie ist das bei uns Christen? Wenn wir da etwas lieb gewonnen haben, was wir besser nicht lieb gewonnen würden, hätten tun können, dann kommen wir mit Ausreden. Ja, wir sollten sagen, ja, das war jetzt nicht okay, da tue ich Buße drüber. Aber nein, ach, ist doch nicht so schlimm, das ist doch eine Lappalie. Ja? Und das Wort kann man doch auch hier anwenden, was weiß ich, sei nicht allzu gerecht. Steht ja sogar noch in der Bibel, Sprüche, total aus dem Zusammenhang gerissen. Sucht man immer Ausreden. Und hier entscheiden sich die Pharisäer auch fürs Gegenteil. Sie geben dem Herrn nicht recht, sondern sie sagen, Matthäus 12, 24, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Fürsten der Dämonen. Grausam. Die Frömmsten. Ist auch nicht selten so, ne? Die Frömmsten sind am widerspenstigsten, wenn es um die Wahrheit geht, ja. Da wird gebissen, da wird gerissen, da wird zerrissen. Und darauf erklärt Jesus ihnen und sagt, Matthäus 12, 25 bis 29, da er aber ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit und wie wird dann sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden eure Söhne eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Was erklärt Jesus hier? Er sagt damit einmal, die Dämonenaustreibung, die er vollzog, war ein Zeichen für die Ablösung der Herrschaft Satans durch die Königsherrschaft Jesu Christi. Mit seiner Gegenwart, mit der Gegenwart des Herrn Jesus auf dieser Erde, war die Königsherrschaft bereits angebrochen. Wenn ich durch den Geist die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 17 haben wir eine Parallele und da sagt der Herr, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum? Der König war da. Der Messias, in seiner Person. Aber durch die Ablehnung der Pharisäer und Schriftgelehrten und schlussendlich des Volkes kam es nicht zum Durchbruch dieses Reiches. Der Anbruch war da, aber es kam nicht zum Durchbruch. Der Herr ist dann zum Himmel zurückgekehrt. Gott sei Dank, das war alles mit einbegriffen im Heilsplan Gottes. Aber das war einfach der Verlauf. Und damit wurde die Königsherrschaft in Israel nicht vollzogen, sie wurde aufgeschoben. Denn wo der König nicht gegenwärtig ist, kann es kein irdisches Königreich geben. Wo Jesus nicht ist, gibt es kein Königreich. Und das war der Fehler von allen Kirchen, die Regierung werden wollten und das Königreich etablieren wollten, auch wieder infolge der Ersatztheologie. Israel hat keine Bedeutung mehr, also machen wir alles selber, dann müssen wir jetzt das tausendjährige Reich auch selber aufbauen. Nein, wo Jesus nicht ist, da gibt es kein Königreich, kein irdisches. Wenn Jesus aber in unserem Herzen ist, dann gibt es sein Reich in unseren Herzen, das ja, aber kein irdisches, theokratisches Königreich, weil er nicht da ist. Wenn er zurückkommt, dann wird es zu diesem theokratischen Reich kommen. Und nun redet der Herr über die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird, und erklärt, was das bedeutet, und er erklärt auch, wem diese gilt. Weil das Missverständnis ist ja oft bei Christen, dass ihnen Angst gemacht wird. Ja, du musst aufpassen, das hat man mir gesagt als junger Christ, wenn du dies und jenes tust, ja, und wenn du nicht Visionen hast und nicht in Zungen redest und das ablehnst, da pass auf, da hast du vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und dann bist du nicht gerettet. Ja, das war eine tolle Seelsorge. Tolle Seelsorge. Oder jetzt habe ich die Sünde gemacht, jetzt habe ich die schon zum 5. Mal gemacht, jetzt bin ich bestimmt verloren. Jesus erklärt, was er meint. Matthäus 12, 43, 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, das hat man dann auch immer angewendet, ja, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste. Und jetzt kommt die Anwendung. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Also dieses Gleichnis von diesem Menschen legt sich auf das Geschlecht Israels zur Zeit Jesu hier auf dieser Erde. Es handelt sich also um eine nationale Sünde, nicht um eine individuelle Sünde, um eine nationale Sünde der Generation Jesu. Wenn es eine individuelle Sünde gewesen wäre, hätte Paulus sich nie bekehren können, hätte sich nie bekehren dürfen. Und auch andere, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass 3000 Juden zum Glauben kamen, dann kamen 5000 zum Glauben. Ja, wie ist das einzuordnen? In dieser Zeit ist das Programm Gottes mit Israel auf ein Abstellgleis gestellt zugunsten der Gemeinde aus Juden und Heiden. Darum sagt der Herr den Juden, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Das ist für mich ein Schlüsselvers. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe darüber gegrübelt und auch gebetet und versucht, es zu verstehen und zu studieren und so weiter. Aber ich sage es jetzt mal so, wie ich es mir vorstellen könnte. Der Herr Jesus sagt also, dem Volke Israel, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Also man könnte doch sagen, damit meint er zwei Zeitalter, stimmt es nicht? Zwei Zeitalter lang ruht also das Programm Gottes im Blick auf Israel. Es ruht. Es ist auf ein Abstellgleis gestellt. Zugunsten der Gemeinde Jesu. In diesem Zeitalter, das ist das Zeitalter, Jesus spricht in seiner Gegenwart. In diesem Zeitalter, in dem ich jetzt selber lebe. Wir sind ja als Gemeinde Mitternachtsruf dispensationalistisch ausgerichtet, ja? Heilszeitalter, die es ja tatsächlich in der Bibel gibt. Und das Zeitalter des alten Bundes war dieses Zeitalter, in dem Jesus selber noch stand, das Zeitalter des Gesetzes. Das ging bis Pfingsten. Ja? Es hat mit dem Sinai-Bund begonnen und das geht bis Pfingsten, bis er den neuen Bund eingesetzt hat und Pfingsten wurde es dann verwirklicht. Das war dieses Zeitalter, also in diesem Zeitalter, in dem ich jetzt hier unter euch bin, wird dieses Geschlecht Israel keine Chance haben mehr zur Bekehrung. Abgesehen von individuellen Leuten. Und in dem zukünftigen. Also dem Zeitalter, das auf dem Zeitalter des Gesetzes folgt. Und das ist das Zeitalter der Gemeinde ab Pfingsten, in dem wir heute leben. Der neue Bund, verstehen Sie mich? Und in diesem Zeitalter des neuen Bundes ist Israel auch noch auf dem Abstellgleis gestellt. Dann aber findet die Entrückung statt. Dann kommt die Offenbarung, Gott wendet sich nun wieder seinem Volk zu und es kommt zu einem nächsten Zeitalter, wenn ich das so sagen darf, nämlich dem Zeitalter, das wir mit dem heutigen nicht mehr vergleichen können, das Zeitalter des Millenniums, des sogenannten tausendjährigen Reiches. Und in diesem tausendjährigen Reich, da hat Israel wieder die Chance bekommen. Ja? Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Sie hatten ihn offiziell abgelehnt, damals die Generation, der Herr Jesus war ja unter ihnen in dem Haus Israel und was hat er gemacht? Er hat gefährt und gekehrt und gewischt und alles sauber gemacht. Ja? Er hat die Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt, er hat alle messianischen Wunder und Zeichen getan. Kein Dämon konnte ihm widerstehen. Und dann haben sie ihn abgelehnt und dann ist er weggegangen und was ist dann passiert? Dann haben die Dämonen, ich sage jetzt mal der Satan, hat er sieben genommen, die noch viel schlimmer sind. Und ist zurückgekehrt in das Haus Israel und hat alles verwüstet. Und 70 nach Christus, da wurde das dann umgesetzt. Da kamen die Römer und haben alles kurz und klein gemacht. Und da war das Ende Israels, war siebenmal schlimmer, um nicht zu sagen, endlos schlimmer, als der Anfang, als Jesus Christus ganz am Anfang zu ihnen kam oder vor seiner Ankunft. Grausam. Das war die Situation. Das ganze damalige Geschlecht kam unter das Gericht. Und nach Pfingsten beschwor Petrus nochmal, diese seine Generation, er hatte das nochmal durch den Heiligen Geist auf dem Herzen und er verkündigt etwas ganz Eigenartiges, Wunderbares in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 40. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Er sagt, das ist bereits besiegelt hier mit diesem Geschlecht, mit dieser Generation. Aber ihr Einzelnen, ihr könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt euch noch bekehren. Kommt raus, löst euch aus diesem Geschlecht. Aber die meisten haben es nicht getan, nur wenige. Und dann war ja die Apostelgeschichte gerade die Zeit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Der Heilige Geist, der kommt so oft vor, ich glaube 50 Mal in der Apostelgeschichte, ein ganz besonderes Wirken des Heiligen Geistes, wie nie zuvor. Und was tun die? Die bringen den Stephanus um, die bringen den Jakobus um, die verfolgen die Apostel, Johannes, Petrus etc. Der Stephanus sagt noch kurz vor seinem Tod, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Jetzt war Schluss. Was möchte ich damit sagen? Wegen den Missverständnissen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist kann von wiedergeborenen Christen nicht begangen werden. Die sind damit nicht gemeint, sondern das damalige Geschlecht. Die Lehrbriefe sagen auch da genau das Gegenteil. Da kommt die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vor. Die Lehrbriefe sagen, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Böse darf euch nicht antasten. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Versiegelung bedeutet, dass eine Ware unter Schutz gehalten wird, bis sie beim Empfänger ist. Das ist Versiegelung. Eine Ware wird unter Schutz gehalten, versiegelt, die darf niemand anrühren, bis sie beim Empfänger ist. Christen bleiben bewahrt auf ihrem Weg in den Himmel. Der Böse darf sie nicht antasten. Wir können wohl, und das muss ich zur Ermahnung sagen, mir und uns allen, wir können wohl den Heiligen Geist betrüben. Wir können ihn sogar dämpfen, wir können ihn sogar löschen. Nicht auslöschen, dass er tot wäre, sondern dass seine Wirkung in uns total reduziert wird. Auf ein Nichts, da ist nur noch Fleischlichkeit, da ist nur noch vielleicht Sünde auch in einem Christen. Böses, Schlechtes, Irdisches. Aber verlieren können wir den Heiligen Geist trotzdem nicht. Epheser 4,30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid. Bis auf den Tag der Erlösung, also bis zur Ankunft, der Leibeserlösung, ja, der Auferstehung. Ein nicht wiedergeborener Mensch kann auch die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begehen. Er hat immer die Chance, zum Herrn zu kommen. Schlimmste Lästerer in der Geschichte der Gemeinde, schlimmste Okkultisten, schlimmste Satanisten, schlimmste Tyrannen haben nicht selten zur Buße, zur Bekehrung gefunden und sind erlöst worden. Satanisten. Paulus. Paulus ist ein Beispiel. Paulus hat die Menschen gezwungen zu lästern und kam zur Bekehrung. Der amerikanische Gefängnisseelsorger Henry T., ich weiß nicht, wie er weiter heißt, Gericke, betreute die zum Tod verurteilten Nazi-Verbrecher während des Nürnberger Prozesses. Und er schildert, wie einige dieser Männer, die dafür sorgten, dass andere umgebracht wurden, ihr Leben in Reue und Buße Jesus anvertrauten und Vergebung erlangten. Ich habe dann eine Schrift gefunden. Saukel war der Erste, der sein Herz dem Evangelium öffnete. Er war Vater von 10 Kindern und hatte eine gläubige Frau. Nach einigen Besuchen knieten wir an seinem Bett nieder und er betete das Gebet des Zöllners: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich weiß, dass es so gemeint hat. Dann baten Fritsche von Schirach und Speer um Zulassung zum Abendmahl. Rührung ergriff mich und so weiter und so fort. Rippentrop. Er war zuerst nicht zugänglich, später öffnete er sich. Ich hörte, wie Rippentrop seine Frau versprechen ließ, die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Saukels Gattin musste ebenfalls das Gelübde ablegen, ihre Kinder nahe beim Kreuz groß werden zu lassen. Und dann sind die hingerichtet geworden. Ist tief ergreifend. Tief ergreifend. Denken wir an Manasse, den Mann im Alten Testament, der Sohn von Hiskia. Hiskia war einer der vorbildlichsten Könige. Manasse, sein Sohn, ein Mann, man sagt, die Überlieferung sagt, dass er Jesaja durchgesägt hat. Er hat sie in einem Baum versteckt, er hat ihn durchsägen lassen. Er hat seinen eigenen Sohn, den Götzen, geopfert, durchs Feuer gehen lassen. Das Blut floss in Jerusalem. Kamen die Assyrer, haben ihn gefangen genommen und tief unten im Gefängnis angekettet, kommt er zur Bekehrung. Gott vergibt, Gott holt ihn wieder raus aus dem Gefängnis und setzt ihn sogar als König wieder ein. Aber zur Warnung müssen wir natürlich auch bezeugen, dass wenn ein Mensch darüber stirbt, dass er Jesus sein Leben nicht hingab, dann ist er verloren. Göring zum Beispiel, ja? Er hat sich gegen das Evangelium bis zum Schluss gesträubt und dann hat er eine Zyankali-Tablette genommen und sich selbst das Leben genommen. Jesus hat gesagt in Johannes 16, wenn der Heilige Geist kommt, er wird die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Die Sünde, auch für uns Menschen jetzt, dass wir nicht an ihn glauben, wenn wir darüber sterben. Ja? Ich las über den Philosophen Jean-Paul Sartre. Sartre, wie spricht man ihn aus? Dass er kurz vor seinem Tod noch ein Interview gegeben hat. Er schreibt, seit ungefähr 10 Jahren bin ich ein Mann, der aus einem langen, bitteren und süßen Wahn erwacht ist. Ich sehe klar, ich bin ernüchtert. Ich weiß mit meinem Leben nichts mehr anzufangen. Ich habe den Heiligen Geist im Keller geschnappt und ausgetrieben. Jetzt finde ich nur noch den Mut zur Verzweiflung. Auch er hätte sich eigentlich noch bekehren können. Wenn Gott sein Herz erweckt hätte. Aber wenn man über diese Sünde stirbt, nicht zu glauben. Also ich möchte damit sagen, es gibt keinen Grund, auch wenn ich sage, die Sünde gegen den Heiligen Geist, wie Jesus sie im Matthäus-Evangelium beschreibt, gilt nicht den einzelnen Menschen jetzt, hier und heute, sondern der damaligen Generation. Aber es gibt keinen Grund, die Erlösung auf die lange Bank zu schieben. Es gibt keinen Grund, mit Gott zu reden. Wenn Sie mit Gott reden müssen und Sie merken, das tun Sie es, in Jesu Namen. Es gibt keinen Grund, um Vergebung zu bitten und umzukehren oder etwas in Ordnung zu bringen, was unbedingt in Ordnung gebracht werden muss. Heute, so ihr seine Stimme hört. Und wir müssen mit allem Ernst betonen, dass Satans Herrschaft mit zunehmender Tendenz am Wirken ist. Wir nähern uns der sogenannten, ich glaube, das ist medizinisch, Präterminalphase. Das ist die Phase eines Menschen, wenn er stirbt, wenn er dann nochmal alle Kräfte zusammennimmt. Das tut der Satan auch. Heute die Verführung der Völker, die ganze Gesellschaft wird verführt. Nicht von oben herab, vom Kommunismus oder vom Nationalsozialismus, den Regierenden, sondern heute ist es gesellschaftsträchtig, dass der Mensch einfach nicht mehr wird. Und Satan wirkt. Diesbezüglich habe ich etwas Interessantes gelesen. Wir müssen mit einem Reich der Finsternis als mit einer in sich festgeschlossenen Macht rechnen. Angeführt von einer hohen Intelligenz, dem Engelfürsten Luzifer, der durch seinen Aufstand und Fall zum Satan, zum Widersacher Gottes wurde. Allein können wir gegen dieses Reich nichts ausrichten. Nur in Jesus geborgen und in seiner Waffenrüstung gekleidet und mit den Brüdern und Schwestern als Kampfgenossen verbunden, vermögen wir zu bestehen und zu siegen. Christen befinden sich nicht auf einem Spielplatz, sondern auf einem Kampfplatz. Ja, sie haben gleichsam einen Vorausbrückenkopf in Feindesland zu halten, bis der König mit großer Heeresmacht erscheint. Ich möchte das mit auf den Weg geben. Bewahren wir uns vor Missverständnissen, versuchen wir die Schrift richtig zu verstehen, anzuwenden auf unser Leben, freuen wir uns über das, was Gott getan hat, aber bedenken wir auch, dass die Schrift wirklich ernst zu nehmen ist. Auch wenn die Sünde gegen den Heiligen Geist uns nicht betrifft, sondern lehrmäßig meines Erachtens die damalige Generation und das heilsgeschichtlich zu sehen ist, so stehen auch wir unter der Mahnung, wirklich aufrichtig zu sein und gehorsam zu werden. Sonst können wir unendlich viel verlieren. Und da möchte ich schließen mit einer Geschichte, dauert nur noch 2-3 Minuten. Ich habe die kürzlich wieder gelesen und das hat mich doch berührt. Sie kennen alle Ernest Hemingway, ein berühmter Literat, Autor, hat sogar den Nobelpreis bekommen. Er war genial in seinen Ausführungen. Aber er war Zeit seines Lebens auch sehr depressiv und er ist zum Alkoholiker geworden. Und schließlich beendete er mit 61 Jahren sein Leben selbst, indem er sich mit seinem Jagdgewehr erschoss. Und er hat eine berühmte Novelle geschrieben. Ich habe die als Kind mal gesehen. Die ist verfilmt worden, da war ich noch Kind. Aber die geht mir immer noch im Kopf. Da sieht man mal, ne? Was man so sieht, bleibt irgendwo. Wie gesagt, das ist viele Jahre her, Jahrzehnte. Und diese Novelle, die er geschrieben hat, die weltberühmt wurde, Der alte Mann und das Meer. Bekannt, hä? Ich merk's. Der alte Mann und das Meer. Kurz. Es ging um einen alten Fischer, Santiago hieß der. Der hatte jetzt schon 84 Tage nichts mehr gefangen. Das Dorf hat schon über ihn gespottet. Du bist ja viel zu alt, du alter Knacker und du bist nicht mehr geschickt und hast nicht mehr genug Kraft und guck mal an und so. Naja, auf jeden Fall, das machte ihn sehr betrübt und auf einmal nahm er nochmal seine Kräfte zusammen und hat gesagt, den will ich's zeigen und ich fahre nochmal, ich ruder nochmal aufs Meer hinaus, eigentlich viel weiter als er durfte oder sollte und konnte und er sagt, und da will ich mich selber rehabilitieren vor meinem Dorf. Und tatsächlich, er fischt da und angelt und hat einen Riesenfisch an seiner Angel, Riesenfisch, und er kämpft 3 Tage und Nächte mit dem Fisch, bevor er ihn dann harponieren konnte und endlich töten konnte. So stark war der Fisch. Aber der war jetzt so groß und schwer, dass er den gar nicht in sein Boot hieven konnte. Und dann hat er gesagt, ich muss ihn anbinden und hinter dem Boot herziehen. Und dann hat er das auch gemacht. Aber unterwegs, der Kadaver, das Blut und so weiter, kamen die Haie. Und jeder Hai hat sich so ein Stück rausgeholt aus diesem Fisch. Und endlich kam er an Land an in sein Dorf. Die Leute standen da und haben ihn erwartet. Und er wollte voller Stolz da sein. Er hat da gegen den Haifisch gekämpft, mit seinem Paddel draufgeschlagen und dies und alles. Und jetzt kam er an Land und er wollte den Fisch an Land ziehen. Und siehe da, ist nur noch das Gerippe. Alles umsonst. Und diese Geschichte, so meint man, widerspiegelt das Leben von Ernest Hemingway. Was habe ich eigentlich zum Schluss erreicht? Ich habe so viel gemacht. Was wird am Ende unseres Lebens bleiben, wenn wir den letzten Hafen erreichen? Was wird von der Mühe und von dem Kampf bleiben? Hör, was Jesus sagt, wenn wir unser Leben ihm geben, auch als Christen vielleicht ganz neu, und seinen Weg gehen oder uns zu ihm bekehren. Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns abgemüht und nichts gefangen. Ernest Hemingway. Aber auf dein Wort hin. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Das wünsche ich Ihnen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich spreche noch ein Gebet. Liebevoller Vater, in Jesus hast du uns alles gegeben, dich selbst. Er ist die Antwort auf allem. In ihm hast du uns eine Türe geöffnet und uns die Möglichkeit geschenkt, wiedergeborene Kinder Gottes zu werden, zu sein und uns zu freuen an allem, was du uns in dem neuen Bund geschenkt hast. Danke. Lass uns darin wachsen, Herr. In diesem, was du im Neuen Testament besonders entfaltet hast, was wir geworden sind. Und lass uns, mich und uns, dein Wort ernst nehmen. Wir haben hier gegen eine dämonische Welt zu kämpfen, gegen Sünde und Ungerechtigkeit, gegen Versuchung und Verführung. Wir können uns nur in dir bergen, Herr. Schaffe du auch da immer wieder die Erlösung, dass wir bei dir bleiben. Du in uns und wir in dir. Wir danken dir dafür, dass das ewig gilt. Dass wir bei dir bleiben im Gehorsam, Herr. Gib uns Gnade und Festigkeit. Und komme bald, dass sich das erfüllt, dass auch Israel bald noch zukünftig in dieses Heil hineingerufen wird und du alles zu Ende führst, was du angefangen hast. Denn du bist der Anfänger und der Vollender. Sowohl für Israel, für die ganze Heilsgeschichte, als auch für uns persönlich. Wir danken dir. Amen.